Es ist ja generell so, dass es immer so eine Art Katz-und-Maus-Spiel ist. Mal sind die Angreifer weiter vorne, mal die Unternehmen. Und man versucht da in diesem Wettkampf immer, ich sag mal, sich zu verteidigen als Unternehmen.
Naja, für mich ist das Fazit so, dass wir die Cybersicherheit in Unternehmen mit KI deutlich verbessern können. Das geht aber nur, wenn wir die Technik, vor allem die neuen Möglichkeiten, die uns KI letztlich bietet, und das mit den Prozessen und mit den Menschen in Einklang bringen.
Radikal Digital, der MSG-Podcast.
Neue Folge Radikal Digital, KI im Visier, Schutz vor künftigen Cyberbedrohungen. Also man hört am Titel schon, es geht um Cybersicherheit. Ein riesengroßes Thema, wir hatten es auch schon im Podcast. Allerdings ist in der Zeit natürlich verdammt viel passiert. KI dominiert alles, KI dominiert auch das Geschäftsleben in vielen Bereichen, bietet ganz viele Chancen, aber eben auch für Kriminelle. Und KI ist natürlich auch ein wesentliches Tool, wenn es um Cyberangriffe geht. Und deshalb stellt sich schon auch die Frage, wenn man die sich stellt, wie schütze ich mich als Organisation? Wie kann mir KI dabei vielleicht auch helfen auf der Verteidigungsseite? Und wie schaffe ich es vielleicht auch grundsätzlich in diesem ganzen Kontext, meine Organisation cyberresilient, ist ja das neudeutsche Wort, allerdings natürlich auch hochwichtig. Wie schaffe ich mich hier cyberresilient als Organisation aufzustellen? Und im Podcast zu Gast ist heute Geschäftsbereichsleiter der MSG Security Advisors Thomas Söns und der Leiter des AI-Bereichs bei MSG Marc Schmidt. Marc, du bist sozusagen jetzt schon Stammgast im Podcast und ich freue mich, dass ihr heute beide euch die Zeit nehmt, hier zu uns zu sprechen.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich mache mal einen kurzen thematischen Einstieg. Ich habe es schon mal zumindest angerissen. In der Vergangenheit war es ja so, dass ganz oft auf das Thema Cybersicherheit hingewiesen wurde, indem man versucht hat, ein bisschen Angst zu machen, darauf hinzuweisen, Mensch, wenn ihr euch nicht sicher aufstellt, da kann wirklich was kommen, da passiert was, das kann massiven Schaden mit sich bringen. Ich glaube mittlerweile, wenn man sich die Fälle ansieht, von Hochschulen bis zum produzierenden Bereich, bis zum öffentlichen und kritischen Bereich. Nahezu alle Organisationen waren zum Teil schon irgendwie betroffen von Cyberangriffen oder sind es gerade. Und ich glaube, deshalb ist es gar nicht mal die Frage, ob man sich schützen muss, sondern wie man es am besten macht und welche Rolle auch KI da spielt. Und gerade eben dieser Fortschritt der KI spielt natürlich da auch massiv mit. Und deshalb erstmal die Frage zu dir, Thomas. Du oder ihr beratet bei euch im Bereich ja auch Unternehmen im Team. Magst du vielleicht mal so einen kleinen Einstieg machen, wie sich die Lage hier verändert hat, insbesondere durch diesen massiven Fortschritt auch der KI?
Ja, sehr gerne. Es ist ja generell so, dass es immer so eine Art Katz-und-Maus-Spiel ist. Mal sind die Angreifer weiter vorne, mal die Unternehmen. Und man versucht da in diesem Wettkampf immer, ich sag mal, sich zu verteidigen als Unternehmen. Und die Angreifer werden halt auch immer besser. Und gerade jetzt mit neuen Technologien, wie zum Beispiel KI, ist es ohne großartiges technisches Hintergrundwissen auch ganz einfach, Technologien zu nutzen mit KI, um halt auch Unternehmen anzugreifen. Und wir bei den Security Advisors beraten die Kunden zum einen aus regulatorischer Sicht, aber auf der anderen Seite auch aus der Bedrohungssicht. Somit können wir auch mit unserem 360-Grad-Security-Ansatz hier auch Unternehmen dabei helfen, wie sie sich aufstellen müssen, wie sie sich verteidigen können. Und da beraten wir Unternehmen und bieten auch Services an.
Marc, du warst ja, wie gesagt, schon in Folge 4 des Podcasts einer der ersten, der dabei war. Da hatten wir damals den Fokus gelegt auf KI und Ethik. Aber du leitest ja den Bereich KI hier in der MSG und vielleicht kannst du auch nochmal versuchen einzuordnen, welche Rolle aus deiner Sicht eben die KI spielt, beziehungsweise das Thema sichere KI bei dir in der Arbeit.
Sehr gern. Sichere KI spielt bei uns in unserer täglichen Arbeit eine zentrale Rolle und zwar in mehreren Dimensionen. Dabei geht es nicht nur um den Schutz oder die Verteidigung vor Angriffen, vielmehr geht es uns darum, dass KI-Systeme fachlich, verlässlich, transparent und ethisch vertretbar funktionieren. Das passt ganz gut, glaube ich, zu dem letzten Podcast. Letztlich sind es diese drei Themen. Verlässlichkeit, das steht für uns an oberster Stelle. Wenn es um den Einsatz von KI geht, ein System muss ja verlässliche und auch stabile Ergebnisse liefern und auch die Entscheidung entsprechend unterstützen. Selbst dann, wenn die Datenlage vielleicht unvollständig ist oder verrauschte Daten waren oder vielleicht auch Daten gezielt manipuliert worden sind, wie wir es im Bereich Cybersecurity erleben. Ein Beispiel, wenn wir im Gesundheitsbereich KI einsetzen und dort mit ähnlichen Eingaben eine Entscheidung erwarten, dann muss es natürlich auch eine gleiche oder eine sehr ähnliche Entscheidung sein, die getroffen wird. Alles andere würde das Vertrauen in die Lösung verspielen und letztlich auch Patientensicherheit gefährden. Der zweite wichtige Punkt ist die Transparenz. wenn eine KI eine Entscheidung unterstützt, dann muss diese auch nachvollziehbar sein. Und nicht nur für das Entwicklungsteam oder für die Fachexperten, sondern natürlich auch am letzten Endes auch für den Betroffenen, der dann sagt, okay, warum komme ich zu diesem Ergebnis, oder von dem Nutzer, der diese KI nutzt. Und der dritte Teil, Ethik, ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Das heißt, wir wollen nicht nur technisch funktionierende Systeme bauen, sondern auch solche, die fair, unvoreingenommen und gesellschaftlich vertretbar agieren. Gesellschaftlich vertretbar heißt aber auch, unsere ganze Welt hat ein Bias. Wir müssen genau schauen, wo bewegen wir uns gerade, in welchem Umfeld und was sind die richtigen Ergebnisse und die richtigen Erwartungen an die KI. Ja, mit all diese Anforderungen auch in der Praxis funktionieren, arbeiten wir mit sogenannten Guardrails. Da komme ich später nochmal ein bisschen mehr drauf. Also Guardrails sind Leitplanken für KI, die wir definieren und den Handlungsrahmen eines Systems ausmachen. Was darf es tun? Was darf es nicht tun? Wie reagiert es auf unerwartete Eingaben? Welche Inhalte darf es gegebenenfalls erzeugen? Und da, wo es nicht sich in diesen Guardrails und den Leitplanken bewegt, müssen auch menschliche Entscheidungen dann vielleicht eine KI ein bisschen eingrenzen und sagen, hier müssen wir vielleicht sogar zwingend angreifen. Ja, das sind zum Beispiel, wenn ihr jetzt fragt, was sind Guardrails? Aus unserer Sicht, das sind Inhaltsfilter, Zugriffsbeschränkungen. Das sind vielleicht auch die Prompts, die eingegeben werden, wo wir sagen, die Prompts beinhalten schon Inhalte, die wollen wir nicht, dass sie nach draußen gehen. Als auch, dass wir vielleicht Dinge, die vom Nutzer eingegeben worden sind, nicht wiederholen, weil sie vielleicht einen Bias schon gehabt haben oder vielleicht ethisch nicht korrekt sind. Also um die Frage abzuschließen, Sicherheit ist die Grundlage, auf dem alles aufbaut und auch unsere Systeme aufbauen. Wir müssen in der realen Welt sinnvoll, verantwortungsvoll und nachhaltig agieren.
Aber vor dem Hintergrund, was jetzt alles gerade passiert ist, was KI alles praktisch ausgelöst hat, wird die Gewährleistung natürlich von Sicherheit immer eine größere Herausforderung für Organisationen. Und wir haben uns ja überlegt, wir wollen heute mal den Blick sowohl auf die Angriffsseite legen, weil es ja wie ein Rennen ist. Ihr habt es ja schon schön beschrieben. Es ist wirklich ein Wettlauf, Thomas, du hast es gesagt, zwischen eben der Angriffsseite und der Verteidigungsseite. Und ich würde mal einsteigen mit dem Angriffsthema und dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, was da eigentlich passiert, was da für eine Welle auf Organisationen zukommt. Da würde ich dich mal bitten, einfach mal einen Einstieg zu machen. Skizziere doch mal wirklich so ein paar konkrete aktuelle Angriffsszenarien und insbesondere, wie KI diese nochmal zuletzt auch verstärkt hat.
Ja, die Angriffsszenarien sind natürlich mannigfaltig. Es gibt diverse Einsätze, wie Hacker oder Angreifer mittlerweile Unternehmen angreifen. Das ist ja nicht mehr so, wie es früher mal Script-Kiddies waren, sondern das ist mittlerweile ein Milliardengeschäft, was dahinter steht. Und hier wird natürlich auch KI dazu genutzt, um beispielsweise Phishing-Betrugsmaschinerie anzuschmeißen. Es gibt die Möglichkeit, mit KI Videoanrufe zu tätigen, wo ich jemand anderes imitiere, die Sprache lerne und dabei auch im Prinzip, ich sag mal, mich als C-Level, als Vorstand beispielsweise aufzugeben und dann letzten Endes eine Rechnungsstellung zu veranlassen beispielsweise. Gerade im Urlaub, wenn jetzt jemand im Urlaub ist. Die Angreifer sammeln natürlich dann die ganzen Informationen und wissen, wenn jetzt zum Beispiel ein Vorstand gerade irgendwo im Urlaub ist, ja, dann haben die Angreifer mittlerweile, ich sag mal, genaue Informationen darüber, wie heißen die Kinder, ja, und dann kommen beispielsweise auch genau solche Informationen dann in so einen Anruf beispielsweise rein. Allerdings ist es nicht nur das KI-Thema auch so negativ, sondern natürlich gibt es auch für die Verteidigungsseite den Einsatz von KI, wo das auch im positiven Fall verwendet werden kann. Beispielsweise Viren, Würmer oder Ransomware-Angriffe können mittlerweile auch durch KI erkannt werden und somit natürlich auch auf der Verteidigungsseite dann positiv quasi genutzt werden.
Also, weil du das jetzt gerade sagst, ist ja ganz spannend hier diese ganzen Angriffe, die auch über Video oder Audio oder auch Texte oftmals reinkommen mit Phishing, gibt es ja dieses ganz nette Beispiel mit der Oma, die auch KI generiert ist, die dann auf diese entsprechenden Sachen reagiert und beantwortet und immer sehr, sehr ruhig bleibt und auch damit die Angriffsseite so ein bisschen in Verlegenheit bringt, wenngleich ich denke, das wird wahrscheinlich dann ein ewiges Ping-Pong-Spiel. Und ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass das einfach mittlerweile wahnsinnig authentisch ist, sehr echt. Du hast die Beispiele gerade skizziert und das ist für den Einzelnen, den Menschen in der Organisation total schwer herauszufinden, ist das jetzt echt oder ist es nicht echt? Und da glaube ich, wir sprechen ja später auch noch über weitere Hebel, wie man die Organisation resilienter machen kann neben der Technologie. Da werden wir sicher gleich auch nochmal drauf eingehen.
Ja, und vielleicht noch als Ergänzung. Früher war es ja auch eher so, da hat man eine Phishing-Mail erkannt, weil die Rechtschreibung irgendwie nicht besonders war, weil kleine Fehler drin waren. Mittlerweile ist das nicht mehr vom Original zu unterscheiden.
Ja. Marc, wenn wir über KI sprechen und man eine KI einführt und KI-Technologie im Unternehmen einsetzt, kann das auf der anderen Seite natürlich auch wiederum Risiken mit sich bringen. Du hast ja gerade zum Beispiel mal skizziert, so ein Prompt. Man will natürlich auch gucken, dass in dem Prompt, den man formuliert, bestimmte Sachen vielleicht nicht drinstehen, aber das ist vielleicht nur ein kleiner Aspekt. Aber grundsätzlich stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, macht man mit der Einführung von einer KI, was aus meiner Sicht ja gar kein Ob mehr ist, sondern die Frage eben, wie macht man es richtig, macht man sich da ein neues Angriffstor auf? Und du hast es jetzt ja in deinem Intro ja schon gesagt, die Frage stellt sich ja, wie sicher und verlässlich ist denn dann die KI überhaupt selber?
Gute Frage. Ich würde mal sagen, das kommt ganz darauf an. Also KI ist nicht per se sicher oder unsicher. Genauso wenig ist sie verlässlich oder unzuverlässig. Am Ende ist entscheidend, wie wurde sie entwickelt, wie wurde sie trainiert, mit welchen Daten und letztlich dann auch, wie wird sie implementiert und wie ist die Governance dieser Anwendung oder dieses Einsatzes. Technisch gesehen sind viele der KI-Modelle extrem leistungsfähig. Thomas hat es gerade gesagt, ob das jetzt Videogenerierung ist, Soundgenerierung oder Sprachgenerierung, man kann es kaum noch unterscheiden. Sie können auch riesige Datenmengen analysieren, Muster erkennen, Vorhersagen treffen etc. etc. Aber diese ganzen Fähigkeiten machen sie nicht automatisch verlässlich, sondern dafür muss man einiges tun. Eine KI kann völlig falsche Schlüsse ziehen. Nehmen wir nochmal das Beispiel aus dem Gesundheitswesen, wenn man Bilddaten analysiert. Es kann ein vollkommen falscher Schluss auf Basis der Daten gezogen werden, wenn man nicht nachvollziehen kann, auf welcher Basis wurde denn diese Entscheidung tatsächlich gefällt. Und das hängt natürlich davon ab, wie die Modelle trainiert worden sind. Wir sprechen das Problem der Generalisation an. Das heißt, man hatte bestimmte Kontexte, bestimmte Daten, mit denen man die Fähigkeiten trainiert hat. Aber wie sicher und stabil so eine KI auf neue Anforderungen reagiert, das zeigt dann letztlich dann immer die Extremfälle. Und da liegen auch noch viele Risiken drin. Was die Sicherheit an sich betrifft, KI-Systeme können ebenfalls manipuliert werden, genauso wie sie für Manipulation genutzt werden können. Zum Beispiel durch sogenannte Adversarial Attacks, bei denen minimale Veränderungen in den Eingaben ausreichen, um das System in die Irre zu führen, um vollkommen andere Ergebnisse zu erzielen. Oder auch im Prompt Engineering, also wenn man Sprachmodelle gezielt so anspricht, dass sie unerwünschte Inhalte kreieren oder unerwünschte Ergebnisse oder vielleicht sogar vertrauliche Informationen des Unternehmens preisgeben, die letztlich oder mit denen das Modell dann auch vielleicht mit einer RAG-Architektur angereichert worden ist. Also Verlässlichkeit steht nicht automatisch, die muss man sich systematisch erarbeiten und das tun wir bei unseren Kunden, das tun wir in unseren eigenen Anwendungen und hier unterstützen wir dann die entsprechenden Branchen, indem wir KI testen, validieren und auch absichern. Wir hatten es gerade schon gehört, wir müssen Grenzen definieren, sogenannte Guardrails. Und genau hier kommen die im Einsatz und ins Spiel. Sie sorgen dafür, dass ein System innerhalb definierter Parameter funktioniert und hier keine Ergebnisse liefert, die wir nicht erwarten. Wenn ich eine KI habe, die zum Beispiel eine Fördergeldunterstützung macht, dann erwarte ich nicht, dass sie mir irgendwelche Fußballergebnisse vorhersagen kann oder ähnliche Dinge. Wir wollen da halt natürlich Systeme haben, die abgegrenzt sind, vielleicht auch auf den fachlichen Kontext und hier nicht diskriminierend wirken und die richtigen Ergebnisse liefern. Aber gleichzeitig brauchen wir auch eine gewisse Demut im Umgang mit KI. Kein System ist unfehlbar. Deshalb setzen wir auf menschliche Kontrollinstanzen. Wir brauchen Monitoring und Mechanismen zur Korrektur und das über die gesamte Wertschöpfungskette.
Weil du gerade Kontrollinstanzen ansprichst, Regularien spielen natürlich da insbesondere auch im europäischen Kontext eine große Rolle. Der EU AI Act wird ja schon auch kontrovers diskutiert, weil immer die Frage im Raum steht, wirkt es Innovation ab oder ist es tatsächlich eigentlich für uns sogar die Möglichkeit, eine KI aufzustellen, wo man sich ein Alleinstellungsmerkmal auch dann verschafft. Also ein schweres Spannungsfeld. Regulatorik ist natürlich immer, birgt immer die Gefahr, dass die Innovation leidet. Aber das, was du jetzt gerade aufgezeigt hast, hier in dem KI-Kontext, da stellt sich ja schon die Frage, kann da der EU-Act auch was Positives bewirken? Wie würdest du das hier einschätzen? Welche Rolle spielt dieser Act, gerade wenn es darum geht, um die Sicherheit von KI-Systemen auch hier im europäischen Kontext zu gewährleisten?
Ja, der EU-AI-Act spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle, auch für die Sicherheit von KI-Systemen und das jetzt zum ersten Mal auch auf gesetzlicher Ebene. Bisher gab es viele technische Standards, es gab ethische Leitlinien, es gab verbindliche Regelungen, aber es gab auch in vielen Bereichen einfach gar keine klaren Konsequenzen. Das ändert sich jetzt mit der Einführung des EU-AI-Acts. Auch der Umgang mit KI in den Unternehmen selber, zum Beispiel jetzt ab Februar sind wir alle aufgefordert, dann auch die KI-Kompetenz der Mitarbeitenden zu fördern, einzufordern und auch nachzuweisen. Und das sind natürlich alles Dinge, die uns auch helfen, mit sicherheitskritischen oder gesellschaftlich sensiblen Bereichen mit KI anders oder ja gereguliert umzugehen. Ihr Kernstück vom AI Act ist ein risikobasierter Ansatz, das kennen wir. Das heißt, je höher das Risiko von einem KI-System, desto strenger sind dann auch die Anforderungen an das System. Und in der Hochrisiko-KI zum Beispiel, in der Medizin, ist uns relativ schnell klar, warum diese Anforderungen so hoch sind, weil die Ergebnisse einer KI, die vielleicht eine falsche Bewertung induzieren, natürlich extreme Folgen haben könnte. Und hier ist dann ganz wichtig, klare Vorgaben zu haben in Sachen von Robustheit, in Datenqualität, Transparenz und natürlich am Ende auch die Möglichkeit der menschlichen Kontrolle über das Ergebnis und letztlich dann die finale Entscheidung.
Du hast gerade angesprochen, also auch ein Aspekt ist natürlich die entsprechenden Verbindlichkeiten, die dadurch auch geschaffen werden. Zum Beispiel eben, dass das Personal geschult werden muss, Awareness geschafft werden muss. Ich glaube auch sinnvoll, ja. Was kommt so noch auf Unternehmen zu, was Anforderungen angeht?
Ja, ich glaube so in den letzten 23, 24 haben wir sehr viel POCs gesehen. Alle haben KI verprobt und haben Dinge ausprobiert. Jetzt sind wir so im Bereich der Produktivität mit dem Einsatz von KI. Aber für die Sicherheit bedeutet es nach wie vor, Unternehmen dürfen nicht irgendein Modell einsetzen und irgendeinen Use Case umsetzen und hoffen, dass schon alles gut geht. Sondern es gibt klare Vorgaben, die wir uns halten müssen. Es müssen Schutzmaßnahmen nachgewiesen werden. Es muss eine Datenqualität belegt werden. Und letztlich bei dem risikobasierten Ansatz müssen dieses Risiko bewerten und schauen, wie wir mit diesem Risiko umgehen und welche Maßnahmen wir gegebenenfalls finden, diese zu mitigieren. Und der AI Act sorgt hier für mehr Verlässlichkeit, Transparenz und Risikomanagement. Manchmal vielleicht auch gefühlt vielleicht Einschränkungen, weil ich sage, ich habe hier coole Ideen, die würde ich gerne machen. Aber auch eine DSGVO schränkt uns an mancher Stelle ein, aber aus guten Gründen. Und da müssen wir natürlich drauf schauen, dass diese Themen eingehalten werden. Unterm Strich würde ich sagen, der AI Act wird für mehr Sicherheit führen, aber auch jetzt gerade, wenn wir Richtung den internationalen Entwicklungen schauen, sicher auch die eine oder andere Einschränkung. Und vielleicht auch eine Unterscheidung in Möglichkeiten, je nachdem, wo eine KI eingesetzt wird.
Ja, aber gerade wenn man so das internationale Umfeld sich anguckt und was da gerade so passiert, ja. Und was da für eine Unsicherheit auch durch im System entsteht, ich glaube, der Weg, den wir auch schon mehrfach hier diskutiert hatten, dass man in eine eigenständige, verlässliche, europäische, souveräne KI-Richtung gehen muss für unseren Wirtschaftsraum, der ist doch klar für viele und nicht nur aus dem Verteidigungskontext raus, sondern eben auch aus dem Wirtschafts- oder dem gesellschaftlichen Kontext raus. Jetzt nochmal eine Stufe technischer. Thomas, ihr seid ja da in der Technik ganz eng auch mit den Unternehmen im Austausch und Organisationen im Austausch. Wie macht man denn das? Wie baut man so eine KI auf, dass eben innerhalb von bestehenden IT-Strukturen eben nicht mehr Angriffsflächen geschaffen werden, sondern dass man eben KI-Potenziale nutzen kann und gleichzeitig auch sicher in diesem Kontext sich aufstellt?
Ja, das Thema ist ziemlich komplex und deswegen gibt es auch viele unterschiedliche Ansätze. Wie Marc gerade auch gesagt hat, mit dem EU-AI-Act, es gibt ja auch regulatorisch noch andere Anforderungen, Stichwort NIS2 oder DORA, wo ja auch die Regulatorik immer mehr kommt und Unternehmen auch zwingt, sich mit dem Thema Security zu beschäftigen. Und da auch, wie Marc meinte, den risikobasierten Ansatz, den fahren wir auch bei Unternehmen und wir behandeln damit die Regulatorik. Wir gehen aber auch diesen anderen Ansatz, und zwar den Bedrohungsansatz, wie ich eingangs erwähnt hatte. Als Beispiel bieten wir hier ein Red Team an. Red Teaming kann man sich so vorstellen, dass wir, ich sag mal, ein eigenes Team von Hackern haben, aber die positiv vom Kunden beauftragt werden. Das heißt, das Team versucht sich so wie ein Hacker zu verhalten und versucht, in das Unternehmen einzudringen. Ja, also das kann auch bis zu Social Engineering gehen. Das kann auch sein, dass wir beispielsweise beim Kunden vor Ort in die Tiefgarage mal einen USB-Stick auf dem Vorstandsparkplatz fallen lassen und irgendjemand wird den schon einstecken und dann sind wir im Netz drin. Das kann sein, dass wir, ich sag mal, alle mit einem Blaumann irgendwo und in einen Werkzeugkoffer quasi beim Kunden reingehen. Irgendeiner hält uns schon die Tür auf, ja, und dann sind wir drin. Unter dem Blaumann haben wir vielleicht einen Anzug und schon sind wir in Räumlichkeiten und können da beispielsweise dann auch USB-Sticks oder irgendwo Netzwerkports, ich sag mal, irgendwo kompromittieren und gehen genauso vor und zeigen dem Kunden, was er für Schwachstellen hat und wie man sie beheben kann. Also alles in Abstimmung mit dem Kunden, Häufig ist das ein Auftrag, der entweder vom CISO oder vom C-Level, vom Vorstand wirklich kommt und das Unternehmen selber, die Mitarbeiter nichts davon wissen, weil es dann quasi ja darum geht, dass wir wirklich auch Schwachstellen aufdecken, bevor es die Hacker tun und somit auch von der Bedrohungsseite schneller auch Schwachstellen finden können. Neben diesem Red Team, was quasi diese bei uns in der Abteilung Offensive Security platziert ist, gibt es auch noch ein Blue Team. Das Blue Team ist genau die Verteidigungsseite. Und diese Kollegen, die machen im Prinzip auch, wie härte ich Systeme, wie behebe ich Schwachstellen, Stichwort Vulnerability Management, SOC, SIEM sind Themen, die wir da anbieten. Also SOC als Beispiel kann man sich vorstellen wie so eine Leitstelle oder wie, ich sag mal, schön zu vergleichen, vielleicht mit dem Flughafen, ja, wo die Fluglotsen sitzen letzten Endes. So haben wir dann auch ein Security Operations Center, wo wir quasi rund um die Uhr dem Kunden die Infrastruktur überwachen und dann jederzeit eingreifen können, wenn Hacker beispielsweise hier irgendwo versuchen, ins System reinzukommen.
Also du sprichst jetzt eigentlich schon einen wichtigen Punkt an. Wir sind eigentlich schon direkt am Übergang zur Defense-Seite. Das ist ja genau die Frage jetzt vor diesem Hintergrund, was wir alles gehört haben. Die Gefahren, die dadurch entstehen, die auch skaliert sind im Zuge von einer Skalierung der KI, die Anforderungen, die auf Organisationsseite zukommen durch UAI Act oder eben auch wirklich durch die KI selber, durch die Angriffe, die damit verbunden sind, stellt sich echt die Frage, was kann man denn als Organisation am besten tun? Wie stellt man sich da auf, um eben die Organisation sicher aufzustellen? Und es wird sich doch stark abheben von den klassischen Methoden, die man in der Vergangenheit aufgebracht hat. Und die Angriffsszenarien sind eben unheimlich vielseitig. Du hast es ja gerade wunderschön skizziert, Thomas. Marc, kannst du vielleicht mal so einen kleinen Einstieg machen? Welche Rolle würdest du sagen, spielt die KI denn, also ich meine vielleicht heute schon, aber auch zukünftig, wenn es darum geht, eben Cyberattacken abzuwehren?
Also da wird KI in der Cybersicherheitsabwehr eine immer zentrale Rolle spielen. Und zwar nicht nur als Ersatz für die Menschen, sondern als notwendiges Werkzeug und als Ergänzung, um mit der wachsenden Komplexität und der Datenflut überhaupt noch Schritt halten zu können. Schauen wir uns mal moderne IT-Infrastrukturen an. Da gibt es täglich Millionen von Events mit einer Vielzahl an Daten, etwa aus Logging-Systemen, Firewalls, aus den ganzen Clients, aus Cloud-Diensten etc. etc. Kein Mensch kann diese Datenmengen sinnvoll in Echtzeit auswerten, geschweige denn darin gezielt nach Anomalien suchen. Aber genau das, darum geht es ja, Anomalien zu entdecken, und da kann eine KI maßgeblich unterstützen. Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, das Erkennen von ungewöhnlichen Verhalten. Das heißt, wenn ein Benutzerkonto plötzlich aus zwei weit entfernten Regionen sich jemand einloggt oder auch der User in dieser Region eigentlich nicht sein kann, dann ist das schon etwas, wo ein KI-System eine Abweichung sofort erkennen kann und Alarm schlagen kann, bevor der Mensch überhaupt in der Lage ist, das zu bemerken. Auch das Behavior ansonsten, wie verhalten sich Nutzer klassischerweise in meinem eigenen Netzwerk, in meiner Infrastruktur? Werden da Unmengen an Daten von A nach B kopiert? Werden da sehr viele Berechtigungen in kurzer Zeit verändert? Werden sehr viele neue Systeme eingestellt, hochgefahren? Das sind alles Dinge, wo man potenziell Risiken erkennen kann und einstufen kann und sagt, hier ist ein ungewöhnliches Verhalten, das außerhalb dem Normalen ist, was ich in meinem Unternehmen kenne. Dafür braucht man natürlich auch eine Menge an Daten, um dieses normale Verhalten letztlich dann auch für mein Unternehmen festmachen zu können. Auch kritische Systembereiche, da spielt KI eine große Rolle. Das heißt, wer greift wann auf welche kritischen Ressourcen zu? Entspricht das auch im üblichen Muster? Wie möchte ich dann mit diesen Mustern letztlich auch reagieren? Die zentrale Botschaft ist so ein bisschen, die Komplexität wird immer mehr, wird immer größer und in der heutigen Angriffs- und Systemlandschaft kann man das nicht mehr bewältigen. Und da braucht man Unterstützung und auch die Geschwindigkeit und auf die Raffinesse dieser Attacken letztlich eingehen zu können. Deswegen ist da die Mensch-Maschine- oder Mensch-KI-Kollaboration aus unserer Sicht der Schlüssel, da hinzukommen, indem wir hier Handlungsempfehlungen den Mitarbeitenden geben, fundierte Entscheidungen treffen oder auch das Verhalten, was wir sehen, interpretieren können, um dort entsprechende Angriffe frühzeitig erkennen zu können.
Da würde ich gerne direkt ein lustiges Beispiel noch ergänzen. Und zwar, was wir auch anbieten, gerade jetzt, wenn es um ganz kritische Systeme geht, das ist ein sogenanntes Privileged Account Management, wo wir quasi überwachen, welcher Administrator greift wo auf welches System zu, gerade jetzt im Hochsicherheitsbereich. Und dieses Privileged Account Management oder Access Management erkennt dann quasi das Verhalten des Admins. Und das ist im Prinzip, wird das auch durch Machine Learning angelernt. Das heißt also, die Maschine erkennt im Prinzip das Verhalten, wie sich der Administrator verhält. Und da hatten wir mal einen lustigen Fall. Und zwar hat das Alarm oder das System dann einen Alarm gemeldet, dass quasi der Administrator nicht mehr der ist oder zumindest der Account, für das es so schien, als dass der wirkliche Administrator war. Und dann hat sich herausgestellt, ja, der Admin war tatsächlich der Richtige, aber der hatte einen Arm im Gips und hat jetzt mal mit links getippt und nicht mehr mit zweihändig, wie er sonst gemacht hat. Und dadurch hat das System zwar eine Fehlermeldung gemacht, aber man erkennt schon, das System hat erkannt, hier ist plötzlich was anders.
Weil eben genau so eine KI einfach Muster erkennt, die so der Mensch natürlich nicht erkennen würde. Und drum ist es zwar vielleicht da gut ausgegangen, aber tatsächlich angeschlagen. Und ist ja auch spannend. Ich meine, dann sieht man und wird doch nochmal wachgerüttelt und wird nochmal darauf hingewiesen. Aber auch bei den Themen können wir später, glaube ich, auch nochmal kurz vertiefen. SOC-Service ist ja tatsächlich auch so, die Menge an Daten, die man für sowas braucht, die hat man im Grunde ja. Und wenn ihr das mit Sensoren, mit den Systemen der Organisation, der Partner, mit denen ihr arbeitet, verknüpft, kriegt ihr ja auch auf den Schlag unheimlich viele Daten, die ihr sofort live überwachen könnt, 24/7. Und das ist dann schon spannend. Und da ist dann eben auch so, ja, also der Mensch alleine, das ist das, was Marc jetzt Ende meinte, der kann das natürlich nicht mehr gewährleisten. Der ist auf jeden Fall vermutlich Samstag oder Sonntag ohnehin nicht den ganzen Tag im Dienst. Und dann ist auch die Menge an Daten, die da einfach entsteht, in den Systemen, die da gewachsen sind, überhaupt nicht mehr menschlich allein zu überwachen und zu analysieren.
Ganz genau. Das sind ja teilweise Millionen von Events pro Sekunde, die kann ein Mensch gar nicht mehr greifen. Das muss irgendwie mit Maschine unterstützt werden.
Ja. Was sind denn aus eurer Sicht auch noch weitere Hebel? Wir hatten ja eingangs mal das Wort Resilienz hier, oder das habe ich in den Raum gestellt, von Organisationen. Also wie schafft man es, Organisationen widerstandsfähiger aufzubauen? Gerade vor dem Hintergrund, dass man eben jetzt immer stärker und häufiger und eigentlich dauerhaft von Cyberattacken irgendwo penetriert wird. Gibt es neben der Technologie, neben der KI aus eurer Sicht da noch weitere Hebel, die man noch weiter forcieren müsste? An beide gerne gerichtet.
Also ich würde sagen, also es geht darum, die Hausaufgaben zu machen. Also, und das sind ja häufig einfache Basics. Und die haben gar nicht unbedingt zwingend mit KI zu tun, sondern die haben damit zu tun, dass man sich mit der IT-Sicherheit auch beschäftigt. Und Grundsatzthemen sind natürlich, ich muss ein sauberes Backup haben, ich muss vielleicht dafür sorgen, dass die Daten auch noch woanders verfügbar sind, dass ich mich so um Themen wie Business Continuity Management kümmere, dass ich auch einfache Themen wie Multifaktor-Authentifizierung einsetze. Das ist, ich sag mal, relativ schnell gemacht und schon auch wieder schwieriger, ins System dann reinzukommen. Also ich denke, es geht da hauptsächlich darum, auch die Hausaufgaben zu machen. Oder ein Ziel wäre zum Beispiel, ich sag mal, dass man Richtung ISO 27001 geht, dass man sich quasi ein ISMS aufbaut und so weiter, um sich mit den Grundsatzthemen dann auch da zu beschäftigen.
Ja, ich stimme dem Thomas voll zu. Aber natürlich, Cybersicherheit ist nie nur eine technische Frage und auch nie eine Frage nur von KI. Es beginnt bei Menschen. Einer der wichtigsten Hebel für Unternehmen ist deshalb der menschliche Faktor. Viele Sicherheitsvorfälle entstehen nicht durch ausgefeilte Angriffe per se, sondern durch einfache Fehler, durch komplexe Prozesse, die nicht durchdacht werden können, Unachtsamkeit oder auch mangelndes Bewusstsein. Deswegen ist Sensibilisierung ein zentrales Element jeder Sicherheitsstrategie. Mitarbeiter müssen regelmäßig geschult werden, nicht nur technisch, sondern auch im Hinblick auf digitale Risikokompetenz. Wie erkenne ich eine Phishing-Mail? Warum ist ein USB-Stick am Arbeitsplatz vielleicht nicht eine gute Idee? Wie gehe ich grundsätzlich mit sensiblen Daten an? Und da ist es nicht so der Klassiker mit dem Passwort am Monitor. Es geht darum, dass wir irgendwie die Kontrolle auch zurückerlangen, indem wir den gesunden Menschenverstand fördern und das auch im digitalen Raum, so ein Sicherheitsbewusstsein zu fördern, zu verstehen, was passiert da, wie sind die Abläufe und was ist hier vielleicht eine Regel und nicht nur der Regel wegen, sondern was ist der Kern dieser Regel, warum gibt es sie wirklich und warum ist sie fürs Unternehmen wichtig?
Wenn man jetzt über die Unternehmen nochmal nachdenkt und auf die Unternehmen blickt, dann glaube ich, konnte man jetzt schon raushören, das ist schon eine wahnsinnige Veränderung im Vergleich vielleicht allein von vor 5 Jahren, vor 10 Jahren brauchen wir gar nicht sprechen. Und mit Blick nach vorne, was jetzt in der Zukunft kommt, insbesondere ausgelöst durch diese Wucht und diese Skalierung, die mit KI einhergeht. In vielen Bereichen ist es für Unternehmen ja faktisch mit den eigenen Ressourcen fast unmöglich, das irgendwie zu bewältigen, weil man einfach die Experten in dem Cybersicherheitsbereich sich gar nicht leisten kann oder auch nicht in der eigenen Organisation hat. Und geschweige denn auch natürlich die Technologie, die damit verbunden ist, auch das alles zu handeln, von der Beschaffung mal ganz abgesehen. Ich glaube, das ist nur der eine Aspekt. Das heißt, viele brauchen einfach Unterstützung in vielen Bereichen. Und das ist ja jetzt auch hier angeklungen, dass gerade MSG hier einige Angebote hat und auch mit vielen Organisationen arbeitet. Vielleicht, Thomas, kannst du mal so einen Einstieg machen, so einen Use Case mal aufzeigen, dass man eben versteht, wenn ihr mit Partnern zusammenarbeitet, an welchen Stellen setzt ihr an, wie unterstützt ihr und wie profitieren die auch wirklich ganz konkret dann davon?
Ja, das ist genau der Punkt, warum wir so ein 360-Grad-Portfolio letzten Endes anbieten. Weil ich sag mal, es ist unterschiedlich bei Kunden, ob sie eher Beratung brauchen, eigene Mannschaft haben, eigene Security-Experten. Oder aber, ich sag mal, ob es kleinere Kunden zum Beispiel sind, die sich jetzt gar nicht eine eigene CISO-Organisation leisten können. Da bieten wir dann eben genau auch Managed Services an, wo der Kunde, ich sag mal, das Personal nicht selber aufbauen muss. Oder auch Experten sind ja auch im Moment, ich sag mal, rar. Da können im Prinzip auch Services eingekauft werden. Also ich hatte das Thema SOC schon angesprochen. Da geht es beispielsweise darum, dass wir mit einem SIEM-System da Firewalls, ich sag mal SAP-Anwendungen und so weiter, dass wir die im Monitoring haben und dass wir hier 24/7 eine SOC-Mannschaft haben, die dann quasi auf Schwach- oder auf Hacking-Angriffe reagieren können. Was da, ich sag mal, auch mittlerweile stark oder immer interessanteres Thema wird, ist auch Automatisierung, also mit sogenannten SOA-Lösungen. SOA steht für Security Operation oder Automation Response Service, wo wir dann quasi auch, ich sag mal, bei einem Hacking-Angriff schon automatisch Playbooks generieren, wo wir quasi dann auch, ohne dass ein Mensch eingreifen muss, vielleicht schon mal eine Firewall abschalten, einen Port runterfahren oder wie auch immer. Das sind also Beispiele, wo wir in, ich sag mal, Managed Service im SOC-SIEM-Bereich unterwegs sind. Was es natürlich auch noch gibt, wir haben, da wird es noch einen eigenen Podcast vom Jan Schlezinski auch geben, wo wir die automatisierte Asservatenauswertung durchführen. Also da geht es auch um Themen, wie ich sag mal, Petabyte von Daten, die ausgewertet werden müssen. Da bieten wir auch im Prinzip Leistungen für Kunden an, wo wir vollautomatisiert auch Daten auswerten können.
Also du sprichst einen Bereich an, das ist jetzt hier, geht es um innere Sicherheit logischerweise und man merkt einfach auch da, dass die Strukturen, die da heute existieren, praktisch gar nicht mehr wirklich das gewährleisten können, was eigentlich die Anforderungen abbildet, weil einfach diese Daten von Hand oder von Menschen oder von nur begrenzten technischen Ressourcen gar nicht auslesbar sind. Jetzt, glaube ich, ist aber auch wichtig zu verstehen, das klingt alles jetzt gut und ist auch sehr, sehr wertvoll und stark. Aber ich glaube, die Organisationen, mit denen man dann zusammenarbeitet, die dürfen sich auch nicht zurücklehnen, dürfen sagen, naja, jetzt kommen die ja rein, die Beratungshäuser, die machen das alles für uns und wir sind dann raus. Sondern ich glaube, das habt ihr auch schön skizziert, es ist schon auch eine Menge an Arbeit, die trotzdem in den Häusern geleistet werden muss, von der Schulung der Mitarbeiter über die Schaffung von Awareness, aber auch die Schaffung der Ressourcen, um überhaupt dann mit zum Beispiel einem SOC-Team oder mit einem Partner zusammenarbeiten zu können. Ja, also wenn ihr was feststellt und nicht direkt eingreift in die Systeme, dann müssen die Leute, die die Meldungen ja bekommen, auch ziemlich schnell reagieren können und umsetzen können. Das heißt, also ich glaube, man darf sich auf keinen Fall zurücklehnen. Das ist die Hauptmessage, glaube ich, aus meiner Sicht in dem ganzen Kontext. Aber, und das darf man auch nicht vergessen, KI bietet auch total viele Chancen, um eben genau in diesem Kontext sich nicht ständig offen zu zeigen und eben anfällig, sondern eben auch resilient aufzustellen.
Für mich ist das Fazit so, dass wir die Cybersicherheit in Unternehmen mit KI deutlich verbessern können. Und das geht aber nur, wenn wir die Technik und vor allem die neuen Möglichkeiten, die uns KI letztlich bietet, und das mit den Prozessen und mit den Menschen in Einklang bringen und nicht nur das Tool entscheiden lassen, sondern letztlich dann auch die neuen Möglichkeiten und die neuen Fähigkeiten, die wir mit KI erlangen, dann letztlich im Unternehmen auch in den Prozessen zu etablieren. Es muss letztlich in den Alltag mit eingebunden werden, sodass wir die Effektivitäts- und Effizienzgewinne durch KI dort nutzen können.
Thomas, wie ist dein Fazit?
Ja, also 100% Zustimmung zu Marc. Und was ich halt auch wichtig finde, ist wirklich die Zusammenarbeit und den Know-how-Transfer. Also was ich eben mit Red Team und Blue Team beispielsweise genannt hatte, da gibt es auch noch ein Purple Team, dass die voneinander lernen und somit, ich sag mal, auch besser werden. Und wie, ich sag mal, dieser Podcast hier schon zeigt, auch zum Beispiel, dass Marc und ich gemeinsam hier auftreten, ist auch das Thema, dass wir, ich sag mal, dass ich das Know-how vom Marc, vom AI-Team dann auch nutzen kann und wir somit auch Synergien heben.
Ich sage schon mal vielen Dank euch. Ich glaube, viel spannendes Know-how drin, viele Sachen drin, die man sofort mitnehmen kann, umsetzen kann und auf jeden Fall mal drüber nachdenken sollte. Vielen Dank euch schon mal.
Sehr gerne.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.